Meine lieben Zuhörer, das Überthema für diese Tagung heute heißt ja Gebet. Und in der Depression kriegt das Gebet eine ganz andere Bedeutung, eine ganz besondere Bedeutung, zuerst mal zum Negativen hin. Denn wenn einer richtig schwer depressiv ist, kann er nicht beten. In der ersten Phase der Depression, wenn er ganz tief unten ist, erlebt auch ein Christ, der das Beten gewöhnt war, es geht nicht. Mein Gebet kommt nur bis zur Zimmerdecke. Gott hört mich nicht. Eine furchtbare Erfahrung, die zur Depression gehört. Was ist eine Depression? Wir kennen zwei große seelische Krankheiten, die Schizophrenie und die bipolare Krankheit. Bipolar, zwei Pole. Schizophrenie reden wir hier nicht. Die bipolare Krankheit besteht darin, dass der Mensch zeitweise wunderbare Phasen hat, voller Tatendrang und Lebensmut und Überschwang und Geld ausgeben und sowas alles. Und die andere Hälfte ist eine Depression, eine Zeit tiefer Niedergeschlagenheit. Viele Depressive haben aber nur diese monophasische Zeit. Manche kennen das, dass nach einer depressiven Phase so eine manische Nachschwankung kommt. Davon reden wir also heute, von dieser Depression. Wie entsteht eine Depression? Einmal genetisch. Es gibt Familien, in denen Depressionen gehäuft vorkommen. Da scheint ein Muster, ein Reaktionsmuster unten drunter zu liegen, das bei bestimmten Anlässen eben zu einer Depression führt. Fällt dieser Mensch durch eine Prüfung, verlässt sie ihn seine Freundin, ist er chronisch überlastet, wird er arbeitslos, dann reagiert er mit einer Depression. Im Bereich der Neurotransmitter scheint bei ihm etwas so gepolt zu sein, dass die nicht mehr funktionieren, wenn ein Auslöser da ist und er versinkt stimmungsmäßig ins Bodenlose. Und die Erforschung dieser Neurotransmitter, dieser Botenstoffe im Gehirn, hilft sehr beim Verständnis der Depression und auch bei ihrer Therapie. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Dann brechen Therapien Depressionen aus bei körperlichen Erkrankungen als Begleiterscheinungen. Zum Beispiel nach Unfall mit Kopfverletzung gibt es oft diese durch die Kopfverletzung begründeten Veränderungen, aber parallel läuft eine richtige Depression, die auch behandelt werden muss. Oder alte Leute, Alterssklerose geht oft mit Depressionen einher. Hirntumoren oder körperliche Krankheiten überhaupt. Zum Beispiel, wenn jemand Krebs hat, das ist ja klar, dass er dann traurig, niedergeschlagen, voller Angst ist. Aber manche haben auch begleitend zu diesem Krebs eine richtige Depression, die auch gesondert behandelt werden muss. Seelische Ursachen sind zum Beispiel eine Kindheit, die das Kind ungeliebt hat aufwachsen lassen, ungeborgen, missbraucht unter Umständen, misshandelt. Und Kinder, die eine solche Zeit hinter sich haben, die am Anfang ihres Lebens so etwas hinnehmen mussten, erleben mussten, erkranken später oft an Depressionen. In den Gesprächen über den Lebenslauf mit den depressiven Patienten kommt oft so eine Kindheit zum Vorschein. Ich kann mich an nichts erinnern, höre ich dann. Und das bedeutet, dass es nicht schön war. Denn wenn die Kindheit schön war, können wir uns erinnern. Also so eine Kindheit kann die Grundlage für eine spätere Depression sein. Und dann noch ein Auslöser, an den man so vielleicht nicht denken möchte. Verwöhnte Kinder. Wenn Kinder verwöhnt werden, wenn sie von früh an alles bekommen und ihnen alles gemacht wird, ohne dass sie sich anstrengen, haben sie später eine Tendenz zur Depression. Und das hängt so zusammen, wenn man verwöhnt wird, kann man kein Selbstbewusstsein entwickeln. Es wird einem systematisch das Selbstbewusstsein genommen. Die Kinder denken etwa so, ich kann das nicht alleine, mir muss man alles machen. Mir fehlt was. Irgendwas stimmt an mir nicht. Wir Kinderpsychiater sagen, Verwöhnung ist gelernte Hilflosigkeit. Und wenn dann ein solcher Mensch, der so verwöhnt aufgewachsen ist, dem immer alles gegeben wurde, der nur einen Wunsch zu äußern brauchte und das wurde schon erfüllt, kann kein Selbstvertrauen entwickeln. Was Kinder stark macht, wissen Sie alle, Erfolgserlebnisse. Die Kleinen sagen, ich will alleine. Ich kann das. Ich kann das. Mein 2-jähriger Enkel sagt, ich kann das alleine. Großmutter, nein. Das macht ein Kind stark, wenn man es sich anstrengen lässt. Wenn man einfach auch ein bisschen wartet, bis er das selber geschafft hat, bis er selber den obersten Knopf zumacht oder solche Dinge. Das macht Kinder stark. Also verwöhnte Kinder, wir haben auch eine große Tendenz, Depression zu bekommen, wenn dann nämlich die Schule vorbei ist mit ihren Anforderungen, die wir alle kennen und die sie auch gut geschafft haben, und man soll jetzt im Leben zurechtkommen, wo man viel mehr Freiheit hat, dann stehen viele ungeübt da. Und solche jugendlichen Patienten hatten wir auch viel, die einfach verwöhnt waren und dann in der Lehre nicht zurechtgekommen sind. Sie hatten keinerlei Übung. Das waren Ursachen. Symptomatik. Ich denke, die Diagnose ist nicht schwer zu stellen. Das Erscheinungsbild der Depression ist so allgemein bekannt, dass jeder, der einen traurigen Menschen sieht, der vornübergebeugt und müde dahergeht, mit leiser Stimme wenig spricht, viel weint, manche weinen schon, wenn ich sie nach ihrem Geburtsdatum frage, geht die Weinerei schon los. Das ist jetzt nicht spaßig gemeint, aber manche sind ja sehr empfindlich in diesem Punkt. Aber das erste Wort, was der Depressive sprechen muss, das bringt ihn oft schon zum Weinen. Dieser Mensch lächelt nicht, lacht nicht. Das ist immer mein Ziel in der ersten Therapiestunde, muss gelacht werden. Und meistens kriege ich das auch hin. Das ist sehr wichtig, aber von alleine würde er nicht lachen. Sie haben keinen Appetit, es schmeckt ihnen nichts. Also wenn man so einen Menschen sieht, dann weiß jeder, der ist depressiv. Und wenn man ihn jetzt fragt, dann sagt er, mir ist gerade alles zu viel. Was ich bisher konnte, kann ich nicht mehr. Die Mutter sagt, ich weiß gar nicht, wie ich meine Kinder zur Schule fertig gemacht habe, wie ich das überhaupt geschafft habe. Es geht jetzt nicht mehr. Wenn ich aufwache, wenn ich die Augen aufmache, liegt der Tag wie ein Berg vor mir. Am liebsten will ich die Decke über den Kopf ziehen und nichts mehr sehen und hören. Die Stimmung ist morgens besonders schlecht. Wir sagen das Morgentief. Gegen Mittag und Abend bessert sich die Stimmung leicht. Das ist so ein natürlicher Verlauf. Morgens miserabel, mittags passabel, abends aimable, liebenswert. Und dann hoffen manche, wenn es ihnen am Abend besser geht, oh, jetzt ist die Depression doch vorbei. Aber das ist nicht so. Am Morgen ist dieses Tief wieder da. Jede kleinste Anstrengung ermüdet. Man kann sich zu nichts aufraffen. Jede Freude ist verloren gegangen. Und jetzt von meiner Generation gesprochen, die alte Frau sagt, ich kann mich nicht mehr an meinen Enkeln freuen. Und jetzt können die jungen Leute sich nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn man als Großmutter sich nicht mehr an den Enkeln freuen kann. Das ist wirklich ein Einbruch ins Leben, der furchtbar ist. Viele fühlen eine große innere Leere. Er verzweifelt, in mir ist nichts mehr drin. Manche sind innerlich unruhig, getrieben. Und dann die Schlafstörungen. Das Einschlafen funktioniert oft noch, aber viele wachen dann nach einigen Stunden schon auf und liegen wach und können nicht wieder einschlafen. Nächtliches Wachliegen, denke ich, kennt jeder von uns. Wenn man was Aufregendes vor sich hat, kommt das vor. Und wenn man dann in der Nacht anfängt, über die Probleme zu grübeln, ist das ja völlig kontraindiziert. Es ist dunkel, man kann nichts machen, man liegt flach und die Sorgen werden so riesengroß. Also bringt nichts. Beten hilft. Aber wenn man depressiv ist, hilft eben auch Beten nicht. Dann nehmen diese Sorgen, diese Angst, diese Bedrückung so zu, dass am Morgen derjenige gerädert aufwacht, was natürlich die gesamte Symptomatik noch verstärkt. Das sind so einige Symptome. Und die führen natürlich dazu, dass man viel weinen muss, dass man sich unnütz fühlt. Ich kann ja nichts mehr machen, ich liege hier nur noch rum. Und dieses bringt ganz oft zu Selbstmordgedanken. Selbstmordgedanken kommen bei der Depression sehr oft vor und man muss genau danach fragen. Wir Ärzte fragen immer sehr genau, wie hoch ist das Risiko, haben Sie schon mal einen Versuch gemacht, stellen Sie sich vor, Selbstmord zu machen. Denn das ist immer eine Indikation, um den Patienten in die Klinik zu bringen. Selbstmordgefahr darf man nicht so auf sich beruhen lassen. Alle von uns haben schon Selbstmorde erlebt oder in der Zeitung gelesen und sich gewundert, wieso bringt der sich um? Der hat doch alles, was er braucht. Der hat doch keinen Grund, sich umzubringen. Aber da ist manchmal tatsächlich die Depression der Grund, die so drängende Selbstmordimpulse ihm gibt, dass er nicht mehr anders kann. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, im November 2009 hat sich Torwart Enke umgebracht. Und er hatte einen Abschiedsbrief geschrieben, den hat man hinterher gefunden. Darin entschuldigt er sich bei seiner Familie, dass er sie getäuscht hat. Er hatte den Selbstmord, er hat sich unter den Zug gelegt, ganz klar geplant und hat ihn an dem Tag begangen, wo er eigentlich zugestimmt hatte, in die Klinik zu gehen. So etwas kommt bei Depressionen vor. Das ist für die Angehörigen furchtbar, weil man sich schuldbewusst fühlt, aber das muss man nicht. Denn manche Depressive haben so einen starken Drang, dass wir dagegen nichts machen können. Jetzt die Frage, kann ein Christ depressiv sein? Ein Christ ist ein Mensch, der verstanden hat, dass er nicht ohne Jesus Christus, daher der Name Christ, leben und sterben kann. Dieser Mensch hat zu Jesus Ja gesagt. Das sollte jeder im Leben ganz bewusst tun. Jesus wartet darauf. Und daraufhin fängt in einem normalen Leben, in einem normalen Menschen, ein göttliches Leben an. Jesus wohnt jetzt in mir. Ich bin Christ. Er wohnt in meinem Herzen. Er will ein liebevolles Verhältnis zu mir, seinem Kind. Er will mich tragen. Er will mich immer wieder erfrischen und mich vor allem Jesus-like machen. Er will uns ihm ähnlich machen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie stolz wir sind, wenn unsere Kinder uns ähnlich sind, wenn sie uns ähnlich sehen, wenn sie unsere guten Eigenschaften geerbt haben. Und so will Jesus, dass wir ihm ähnlich sehen. Das ist sein Bestreben mit ihm, jeden Tag. Das bedeutet nun aber nicht, dass wir, wenn wir mit Jesus leben, nur gute Tage haben. Das ist so ein kleines Missverständnis, dass man über dem Boden schwebt, wenn man Christ ist, wenn man Jesus ins Leben aufgenommen hat, dass einem dann nichts mehr passieren kann. Nein, Krankheiten, Unfälle und andere Missgeschicke sind nicht aus dem Weg geräumt, wenn wir Christ sind. Und das ist sehr wichtig im Kopf zu behalten, weil nämlich manche Christen sagen, du glaubst wohl nicht genug. Sonst könntest du nicht depressiv werden. Oder betest du auch genug? Das kann ja nicht sein, dass ein Christ, der betet und an Jesus glaubt, depressiv wird. Sie können sich vorstellen, wie entsetzlich das für so einen Patienten ist. Wie gerne würde er glauben? Er hat ja auch geglaubt und kann jetzt nicht mehr. Und Hauptsache gesund ist für Christen gar nicht das Lebensmotto. Wir werden eben leider krank. Wir kriegen Unfälle. Im Himmel hört das mal auf. Das ist ein großer Trost. Da wird es bestimmt keine Depression geben. Freue ich mich schon sehr drauf. Also ein Christ kann auch depressiv werden. Und ich denke manchmal, Christen haben ein erhöhtes Risiko. Und zwar aus dem Grunde, weil viele sehr schaffig sind. Sie denken in einem Hinterstübchen, Gott hat mich lieber, je mehr ich für ihn tue. Je mehr Ehrenamt ich tue, je mehr ich Gutes tue, je mehr ich mich versuche zu beherrschen, mich anständig zu benehmen, desto lieber hat mich Gott. Das ist Satan, der das immer wieder in uns lebendig machen will. Du musst was tun für deine Seligkeit. Du kannst auch was tun. Du schaffst das auch. Und deswegen sind viele Christen so ein bisschen freudlos und überangestrengt. Wenn irgendwo eine Arbeit nötig ist in der Gemeinde, schreien sie sofort hier, anstatt zu überlegen, ob sie die Kraft dafür haben. Wir müssen begreifen, wir dürfen begreifen, dass unsere Erlösung komplett geschehen ist, dass Jesus alles getan hat. Jemand hat mal gesagt, es ist keine Mischfinanzierung. Und das müssen wir annehmen als Geschenk. Ist nicht so leicht. Wenn ich ein Geschenk kriege, überlege ich sofort, hast du demjenigen auch in dem Wert was geschenkt? Kinder tun das nicht. Kinder können Geschenke annehmen. reißen das Papier auf und sagen, oh Großmutter, das kann ich gebrauchen und rennen weg und sagen nicht mal Danke. Und so dürfen wir das Geschenk annehmen. Es ist auf Golgatha alles geschehen. Wir brauchen nicht mehr zu arbeiten und uns die Seligkeit zu verdienen und zu probieren, gut zu sein. Gut sein geht nicht. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf, 1. Mose 8, nach der Sintflut. Wir sind eben böse, wir brauchen die Vergebung jeden Tag, wir kriegen sie aber auch. Gott ist darauf angelegt, das ist eine wunderbare Sache. Denn wenn man an sich selber so hohe Maßstäbe anlegt als Christ, besteht ja oft die Gefahr, dass man an seine Mitmenschen diese Maßstäbe auch anlegt. Und man wird dann sauer, wenn die nicht so viel schaffen, wenn die nicht so viel arbeiten wie ich, wenn die mich nicht loben für meine Aktivitäten. Das ist viel Grund für Streit in der Gemeinde. Jetzt aber zur Therapie. Was hilft gegen Depression? Erstmal muss man die Sache gründlich abklären, muss ein Facharzt her, der diese ganze Symptomatik abfragt, die ich am Anfang genannt habe, der zum Beispiel auch die Schilddrüse überprüft. Schilddrüsenunterfunktion kann auch zur Depression führen, das muss man alles abklären. Und dann muss man antidepressive Medikamente nehmen. Denn wir gehen davon aus, dass bei der Depression unsere Hirnzellen so verändert sind, dass sie die Glückshormone, Serotonin beim Namen genannt, die sie eigentlich ausschütten sollten, gleich wieder zurückresorbieren. Der depressive Mensch hat weniger von diesen Glückshormonen in seinem Hirnkreislauf zur Verfügung. Man gibt also ein Medikament, was die Hirnzellen abdichtet. Das ist jetzt eine ziemlich einfache Beschreibung. Was im Gehirn genau vor sich geht, das ist sehr kompliziert. Aber diese Medikamente verändern nicht die Psyche. Viele Menschen, besonders Christen, haben eine panische Angst vor Antidepressiva. Und wir verbrauchen in der Sprechstunde sehr viel Zeit, um das in aller Ruhe zu besprechen. Die Antidepressiva werden nicht ihr Wesen verändern, werden nicht ihren Charakter verändern, werden sie nicht süchtig machen. Sie werden nur merken, leider erst 3 Wochen nach Einnahmebeginn, dass die Stimmung besser wird, dass es ihnen leichter zumute wird, dass sie wieder ein bisschen Antrieb bekommen, dass sie sich wieder ein bisschen besser was merken können. Manche Leute denken am Anfang, sie werden dement, weil man so viel vergisst auf einmal. Ne? Nein, das ist nur diese Hirnzellengeschichte. Diese Medikamente heißen Opipramol, Cipramil, Mirtazapin, Venlafaxin. Das sind alles sehr, sehr gute Antidepressiva, die entfernt nicht mehr die Nebenwirkungen haben, die ich vom Anfang meines Berufes kenne aus den 70er Jahren. Da war das viel schlimmer. Das ist heute anders. Und wie gesagt, sie machen nicht abhängig. Manche Antidepressiva haben eine unangenehme Nebenwirkung, sie machen Hunger. Derjenige hat dann Lust auf Süßes und dann sagen mir die Leute, ich nehme die Tabletten nicht, die machen dick. Das stimmt nicht, die Tabletten enthalten fast keine Kalorien. Ja. Aber wenn man den Zusammenhang weiß, dann guckt man eben nach den Kalorien und dann kann man trotz Medikamenteneinnahme seine Figur behalten. Die muss man regelmäßig nehmen, es muss sich ein Blutspiegel ergeben. Man kann nicht, wenn man glücklich ist, die Tablette weglassen, sondern die muss man regelmäßig nehmen, mindestens ein halbes Jahr. Manche brauchen sie jahrelang, aber irgendwann kann man sie absetzen. Die Depression ist eine heilbare Krankheit. Die muss man aber nehmen. Man kann auch damit Auto fahren, viele Leute arbeiten auch damit. Nicht jeder ist arbeitsunfähig geschrieben, der eine Depression hat. Also Medikamente. Manche müssen natürlich zuerst stationär aufgenommen werden, mit diesem Selbstmorddruck, das habe ich schon erzählt, nicht alle. Und dann muss man anfangen, über sein Leben nachzudenken. Zum Beispiel, dass man sich Pausen gönnen darf. Der depressive Mensch braucht Pausen. Er merkt, ich bin schlapp und kann nicht. Oh, so ein schlechter Charakter, ich bin faul und leg mich hin. Geht ja gar nicht am hellen Vormittag. Doch, wenn man nicht kann, muss man sich eben hinlegen. Und wenn man jahrelang über seine Grenzen hinweggearbeitet hat, dann merkt man oft gar nicht mehr, wann man nicht mehr kann. Besonders bei Männern ist das so. Männern haben mit der Pause, das ist also unendliche Gespräche brauchen wir dazu, bis er sich das zugesteht, wenn er nicht mehr kann, darf er sich hinlegen, auch mitten am hellerlichten Tage. Ein gutes Abwechseln von Anstrengung und Pause kann man in dieser Depression lernen. Und es ist auch sehr nützlich für das Leben überhaupt. Denn Depression entsteht ja sehr oft aus Überlastung, aus pausenlosen Arbeiten. Dann plötzlich kracht alles zusammen. Also ich darf Pause machen. Sehr wichtig, 1 bis 2 Stunden frische Luft am Tag. Also nicht vor dem Fernseher sitzen und trauern, sondern raus an die frische Luft. Ist jetzt im Winter nicht so einfach, aber glücklich die Leute, die einen Hund haben, die müssen raus. Fahrrad fahren, joggen, wenn ganz schlechtes Wetter ist, auf der Terrasse hin und her gehen. Jedenfalls 1 bis 2 Stunden Bewegung an frischer Luft ist eigentlich mit einem Rezept zu verordnen für depressive Leute. Ganz am Anfang geht es oft nicht. Da ist man so kraftlos, da kann man das nicht. Aber je mehr man sich erholt, geht das. Und sehr interessant ist, dass manche Leute dann unterwegs auch das Beten wieder anfangen. Da spreche ich später noch von. Also, genügend frische Luft. Ich würde sagen, das ist ein Muss. Es gibt sogar Therapierichtungen, die wollen die Depression nur mit Bewegung an frischer Luft heilen. Hat sich nicht durchgesetzt, aber ist im gewissen Sinne logisch. Depressive Leute haben oft keine Lust auf soziale Kontakte. Unsere sozialen Kontakte sind für unser ganzes Wesen recht anstrengend und da hakt es bei den Depressiven aus. Nie mehr Hauskreis bei mir. Ich will das nicht. Die sollen nicht raufkommen. Ihr könnt Hauskreis machen, wo ihr wollt, aber nicht mehr bei mir. Oder ich gehe nicht in den Gottesdienst. Da fragt mich jeder, wie es mir geht. Ist ja nett, aber ich möchte eigentlich am liebsten gar nicht angesprochen werden. Oder Familienfeier. Ach du meine Güte, müssen wir dahin? Ja, du musst mitkommen, sonst ist die Oma sauer. Nein, ich gehe nicht. Geht ihr mal alleine. Strengt mich an. Und der Depressive darf sagen, nein, ich tue das nicht. Das muss seine Umgebung hinnehmen. Das sind so ein paar Lebenshilfen, die Depressive anwenden können, um den Gesundungsprozess zu unterstreichen. Und es sind zum Glück Lebenshilfen, die man sowieso brauchen kann, auch wenn man gesund ist. Kann man während dieser Zeit einüben. Ein Seelsorger, der einem depressiven Menschen begegnet, worauf muss der achten? Er muss auf jeden Fall alle dieses Fachärztliche voraussetzen. Nur mit Beten würde ich eine Depression als Fachärztin nicht angehen. Nicht ohne Gebet, aber auch nicht ohne die Werkzeuge, die wir haben zum Diagnostizieren und Therapieren. Und dann gibt es manchmal bei depressiven Leuten Gebundenheiten. Das ist dann eben was für einen Seelsorger. Man muss sich von bestimmten Gewohnheiten und Techniken unter Umständen distanzieren. Zum Beispiel Horoskope, okkulte Kartenspiele, Internetseiten, Filme, Bücher, Pendel, Steine, Armbänder oder Meditationstechniken, bei denen Jesus nicht der Mittelpunkt ist. Muss man lassen. Ich hatte eine Yogalehrerin, schwer depressiv, die kam zu unserem Bibelkreis und ich habe gesagt, wenn du gesund werden willst, musst du mit dem Yoga aufhören. Nee, das kann ich nicht, hat sie gesagt. Und ist depressiv geblieben, ist natürlich auch nicht mehr zum Bibelkreis gekommen. Also da gibt es Dinge, von denen muss man sich dann trennen, damit der Herr Himmels und der Erde ganz allein im Mittelpunkt steht. Manchmal muss auch Schuld bekannt werden. Man schleppt irgendetwas mit sich herum. Das kann eine Depression verstärken. Man muss vielleicht um Vergebung bitten, beim Nachbarn oder bei der Schwiegertochter. Manche depressiven Leute haben sich ganz gut eingerichtet in dieser Krankheit. Sie sind sozusagen der Familienmittelpunkt. Da rief mich eine Frau weinend an und sagte, ihre Tochter habe ihr gesagt, du hast dich in deiner Depression ganz gut eingerichtet. Mutter war zu Tode gekränkt. Sie war doch schwer krank und alle sollten auf sie Rücksicht nehmen. Aber aus meiner Sicht hatte die Tochter recht. Das ist zwar etwas, was die ganze Familie in Anspruch nimmt, die Depression. Aber die Familie hat auch ein Recht darauf, sich dagegen abzugrenzen. Sie muss nicht alles tun, was dieser depressive Mensch möchte. Und wenn man keinen Erfolg hat damit, ihn auf die Beine zu bringen, zum Spazierengehen oder so, dann muss man ihn nicht zwingen, sondern muss ihn einfach lassen und sagen, das entscheidest du. Das ist eine sehr gute Methode. Sehr oft sagen mir die Patienten, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich sage ihnen nur, was gut ist. Ob sie das tun, entscheiden sie selber. Und das kann auch ein Depressiver und das können Angehörige auch sagen. Das wäre gut für dich. Wir wissen das. Du kommst immer ganz vergnügt heim, wenn du spazieren gegangen bist. Aber ob du es tust, musst du schon selbst entscheiden. Stolz und Hochmut sind oft auch Eigenschaften, die eine Depression unterhalten. Muss alles weg, am Kreuz von Jesus abgegeben werden. Unzufriedenheit und Bitterkeit muss abgegeben werden, kann eine Depression auch unterhalten. Wenn man mit einem depressiven Menschen spricht, dann gibt es ein paar Sachen, die nicht gehen, zum Beispiel dieses Anfeuern oder nun geh doch mal unter Menschen, dann geht es dir wieder besser, kommst du auf andere Gedanken. Oder guck dir doch mal diesen witzigen Film an. Geh mal zu einem Clown. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen von ganz berühmten Clown, der kam auch und da sagte der Doktor zu ihm, in unserer Stadt gastiert gerade ein Clown, gehen Sie doch da mal in die Vorstellung, da werden Sie wieder froh. Und dann sagt er, ich bin der Clown. Also mit solchen Sachen kann man von außen nicht kommen. In Sprüche 25,20 steht, wer einem Betrübten Lieder vorsingt, ist wie einer, der bei Frostwetter seinen Rock ablegt und Essig in eine Wunde streicht. Also mit manchen Betrübten können wir einfach nicht fröhlich umgehen. Auch zu Leistungen anspornen dürfen wir nicht. Die Krankenkasse ruft dann an und fragt, wann kommen Sie denn wieder arbeiten? So ein Quatsch. Der Patient würde ja gern arbeiten, wenn er kann. Er muss dazu nicht gedrängelt werden. So ein Anruf kostet glatt 3 Wochen längere Krankheit. Das macht ihn so fertig. Und wenn er nicht glauben kann, wenn er in dieser schwierigen Zeit steckt, in der er nicht glauben kann, von der ich am Anfang gesprochen habe, dann müssen wir um ihn herum glauben. Wir müssen ihn sozusagen mit einem Mantel des Glaubens umgeben. Für ihn glauben, für ihn beten. Wir sagen, du kannst jetzt nichts, das macht nichts, deswegen lässt Gott dich nicht fallen. Du wirst wieder gesund und inzwischen beten wir für dich. Das zweite Thema, Borderline, was mir aufgegeben wurde für heute. Ich habe mir dieses Thema hier nicht selber gesucht. Das ist mir gestellt worden von der Leitung. Ich habe zuerst gesagt, sowas passt doch nicht auf eine jungen Missionskonferenz, aber dann wurde ich belehrt, ich soll das doch machen. Also, die Ursache der Borderline-Erkrankung, eine Persönlichkeitsstörung, ist auch Vererbung, bei der Depression nicht nur, aber bei Borderline wohl immer. Der Krankheitsname Borderline, das heißt ja Grenzlinie, Grenze, kommt daher, dass als diese Krankheit auftrat, ich habe die Anfänge miterlebt in den 70er Jahren, da wussten wir nicht, ist das eine Psychose, also Schizophrenie oder Bipolar, oder ist das eine Neurose, was man damals noch sagte, also eine frühkindlich entstandene seelische Krankheit. Und diese Borderline-Krankheit liegt so auf der Grenze und nur daher hat sie den Namen, dass sie nach der psychiatrischen Einteilerei eben nicht zu dem und nicht zu dem gehört, sondern auf der Grenze liegt. Darum heißt das Borderline. Wird vererbt. Viele erleben noch zusätzlich zu dieser Vererbung frühkindliche Vernachlässigung. Eine Borderline-Mutter ist von ihrer Persönlichkeitsveränderung her, ich sag mal, nicht in der Lage, für ein Baby fürsorglich, verantwortungsvoll, opferbereit zu sorgen. Das kann sie nicht. Sie liebt ihr Kind auch, aber sie kann einfach nicht durchhalten. Die Borderline-Krankheit wirkt sich auf das Selbstbild aus und auch auf den Umgang mit anderen Menschen, also auf die Beziehungsfähigkeit. Emotional instabile Persönlichkeitsstörung ist der offizielle Name. Die Diagnosenummer ist F60.3. Alle unsere Diagnosen sind international klassifiziert, auch die Depression. Es gibt die Depression. Ich lebe ja jetzt im Osten und da gab es bis zur Wende keine Depression. Das wurde versteckt, durfte nicht vorkommen. Und viele Menschen denken heute noch, das ist gar keine richtige Krankheit. Doch, das ist sie, F32. Im internationalen Klassifikationsschema der Diagnosen kommt sie vor. Und diese Borderline-Störung eben auch. Definiert nach Ursache, Entstehung, Symptomatik und Therapie. Und dieser Borderline-Mensch fühlt sich oft schuldig. Schuldig an allem Möglichen. Letzten Endes schuldig daran, dass er überhaupt da ist. Er fühlt sich ohnmächtig. Er schämt sich. Er verachtet sich selbst, weil er in seiner Kindheit achtlos behandelt wurde. Er hat solche Erlebnisse wie: Die Schwester wurde immer vorgezogen. Als meine Adoptivschwester in die Familie kam, sagte mir eine, da war ich nicht mehr vorhanden. Oder immer wurde das verhöhnt, was ich meinen Eltern Liebes tun wollte. Was gebastelt oder für die Eltern was getan, wurde nicht wahrgenommen. Die machten sich lustig über mich. Wenn ich Angst hatte, interessierte das keinen. Kinder haben ja viel Angst und dann sind wir dazu da, zu trösten, in ihrer Nähe zu sein, sie nicht allein zu lassen. Und solche Kinder wurden dann allein gelassen. Eine erzählte mir, ich weiß noch genau, als ich 4 Jahre alt war, saß ich unterm Küchentisch und meine Eltern stritten sich und mein Vater warf eine Schublade nach meiner Mutter. Die Angst dieses Kindes, die das miterleben, dass sie miterleben musste, bleibt natürlich lebenslang. Das ist kein Ereignis, was folgenlos verschwindet, sondern das prägt sich ein und bleibt. Sie hat natürlich kein Selbstbewusstsein oder eher. Borderline ist ungefähr gleichmäßig auf Männer und Frauen verteilt. Ein solcher Mensch hat kein Selbstbewusstsein. Er findet sich selber hässlich und unbegabt. Er traut sich nicht zu. Aber wie wir sind, wir suchen unser ganzes Leben lang nach verlässlichen Beziehungen. Wenn wir auf die Welt kommen, suchen wir nach der Mutter und dem Vater, die uns nicht alleine lassen. Und wenn man das nicht hat, dann sucht man auch sein ganzes Leben weiter nach verlässlichen Beziehungen. Und die Menschen mit Borderline machen das auch oft auf sehr extravertierte, ich möchte fast sagen aufdringliche Weise. Bist du mein Freund? Kann ich mich auf dich verlassen? Sorgst du für mich? Kann ich hier immer im Mittelpunkt stehen? Achtet hier auch jeder auf mich? Bin ich hier bloß nicht allein? Findet mich jeder gut? Habe ich das gut gemacht? Komm, lob mich mal. Und diese Geborgenheit, die er sucht, erstrebt er mit Mitteln, die natürlich nicht angenehm sind für die Mitmenschen. Das heißt, er erlebt immer wieder Ablehnung und Zurückweisung. Auch deswegen, weil er selber nicht verlässlich ist. Er möchte gerne Verlässlichkeit haben, aber er selber kann aufgrund dieser Störung nicht verlässlich sein. Er kommt nicht zum verabredeten Termin, sagt auch nicht ab vorher, hält sich nicht an Regeln, ruft um Mitternacht an, obwohl ich ihm gesagt habe, bis 17 Uhr. Versprechen vergisst er. Ständig muss ich für ihn präsent sein. Er soll immer willkommen sein. Aber er sagt niemals Danke, sondern macht mir auch noch Vorwürfe. Und er wechselt die Vertrauensperson, sobald die eine nicht mehr nach seiner Pfeife tanzt. Die eine sagt, wir machen jetzt weiter unter den und den Bedingungen. Dann sagt er, die ist böse zu mir. Die liebt mich nicht. Mit der kann ich nichts anfangen und sucht sich eine andere Vertrauensperson, bei der er diese schlecht macht. Und das ist für Gemeinden zum Beispiel zerstörerisch, weil die erste Kontaktaufnahme mit einem Borderline-Menschen ist ja so vertrauensvoll, dass man denkt, das stimmt alles, was der sagt. Und ich hatte mal einen Pfarrer, der so eine Frau in der Gemeinde hatte, da haben wir sehr lange geguckt, wie können wir das machen, dass sie das nicht schafft, die Gemeinde zu spalten. Wenn man nicht lieb zu ihr ist, dann wird sie ärgerlich und erzählt Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Zum Erscheinungsbild der Borderline-Krankheit gehören auch sehr, sehr starke Gefühle, emotional instabil, zum Beispiel Aggressionen. Das sind Kinder, die über alle Maßen wütend sind zu Hause. Die Diagnose darf man erst in der Pubertät stellen, aber manchmal sieht man es schon bei Kindern. Also wütend, zerstörerisch, schlagen ihre Eltern, zertrümmern Möbel, schreien, machen Aufstand zu Hause. Sie fühlen sich oft so angespannt, dass es ihnen nur hilft, sich zu ritzen. Vom Ritzen haben Sie alle schon gehört. Mit scharfen Gegenständen schneiden Sie sich in den linken Arm, wenn Sie Rechtshänder sind, oder verletzen sich an anderen Körperstellen. Sie sind so angespannt, dass nur diese Selbstverletzung Ihnen zur Entspannung hilft in Ihrer eigenen Sicht. Ein Mensch, der diese innere Angespanntheit nicht kennt, kann sich gar nicht vorstellen, wie man so brutal gegen sich selber vorgehen kann. Wir können nur entfernt ahnen, was da für eine Anspannung innerlich vorherrscht. Riskantes Verhalten hilft auch oft, die innere Spannung ein bisschen abzubauen. Sie balancieren gefährlich auf Brückengeländern. Sie rasen auf der Autobahn, sind Weltmeister im Geld ausgeben. Sexualität unersättlich. Fressanfälle und Suchtmittel spielen eine große Rolle, weil es scheint, als ob dieser Zustand in der Sucht, dieses Heilsein, endlich mal die ganzen Spannungen, das Ungelöste, dieses ganze Unglücklichsein lösen könnte. Borderline-Menschen sind sehr gefährdet, in eine Sucht zu geraten. Und auch hier spielen, das können Sie sich vorstellen, Selbstmordgedanken eine große Rolle. Über die Hälfte der Borderline-Patienten haben schon einen Selbstmordversuch gemacht. Oft kündigen sie ihn nur sehr theatralisch an, aber manchmal tun sie es eben auch. Und die therapeutische Beziehung zum Beispiel stellt immer am Anfang fest, was machst du, wenn dir ein Selbstmordgedanke kommt? Wie gehen wir damit um? Muss ganz klar geregelt werden. Begleiterkrankungen gibt es. Essbrechsucht, Bulimie ist oft mit Borderline verbunden. Die Magersucht, die Anorexie, Zwangsgedanken und Zwangshandlungen spielen auch bei Borderline oft eine große Rolle. Da kann ich jetzt nicht weiter davon sprechen. Es hat nicht jeder Betroffene alle diese Symptome, wie auch nicht jeder Depressive alle die Symptome hat, die ich genannt habe. Aber eine Reihe davon sind da und machen die Diagnose. Auch bei Borderline gibt es Therapie. Das freue ich mich sehr, Ihnen so sagen zu können, denn wir haben damals geglaubt, die ist nicht heilbar, die Krankheit. Aber heute sagt man, man kann sie heilen. Nicht mit Medikamenten. Medikamente gegen Borderline gibt es nicht. Aber es gibt Psychotherapieverfahren, die sich bewährt haben. Bestimmte Art des Miteinanderredens, des Umgestaltens des Tageslaufs. Sehr gut ist natürlich, wenn derjenige lange in einer Klinik sein kann, wo er erstmal diese neue Art zu leben, die Verlässlichkeit, sich an Termine zu halten und so weiter, einüben kann. Und dann muss die Therapie ambulant weitergehen. 3 Jahre muss man rechnen, 1 bis 3 Jahre. Aber man kann das heute heilen. Das ist doch auch eine gute Botschaft. Damit bin ich am Ende angekommen. Auch bei Borderline möchte ich sagen, ist unsere Fürbitte extrem wichtig. Manchmal kann der Borderline-Patient selbst auch zum Glauben kommen oder im Glauben fester werden. Das ist natürlich, dann gibt es eine ganz gute, sichere Grundlage, weil Jesus die Möglichkeit hat, die wir nicht haben, von innen raus diese fürchterlichen Wunden zu heilen. Das kann unser Herr tun. Und wenn jemand anfängt, daran zu glauben und Hoffnung zu schöpfen, dann kann er wirklich gesund werden. Ich will noch beten. Vater, danke, dass wir in jeder Situation, und wenn sie auch menschlich, medizinisch, psychiatrisch, psychotherapeutisch völlig hoffnungslos aussieht, dass du dann immer noch was weißt, dass wir damit zu dir kommen dürfen und dass du die gleiche starke Liebe zu uns hast, ob jemand gesund und schaffenskräftig ist oder ob er nicht mehr kann oder ob er seinen Mitmenschen nur zur Last fällt. Du liebst uns, weil du Liebe bist. Darüber können wir gar nicht genug staunen. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Amen.